herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurehaus. Sie hören heute Miriam Feller.
Ganz herzlich guten Morgen, auch von meiner Seite her. Wir feiern die Advent, wie schön. Irgendwie kommen wir so langsam in Weihnachtsstimmung. Die Josu Euchser erzählt einmal einen Witz zum Anfang der Predigt und da bin ich ja gänzlich unbegabt, ich vermisse jedes Mal Pointe. Aber ich dachte, jetzt so im Advent könnte ich euch wenigstens mal eine Geschichte erzählen zum Einstieg. Jesus hat ja auch viele Geschichten erzählt zur Illustration. Die habe ich letztens gefunden im Internet und habe gedacht, mal, die könnte noch passen. Der Verfasser ist unbekannt offensichtlich und ich habe mir nur erlaubt, ein paar Formulierungen für Schweizerdeutsche anzupassen. Es kratzt ein bisschen, aber ich bin gesund. Das ist das Morgenkratzen, wenn man nichts singt vorher. In der Hauptstadt von seinem Land hat ein guter und gerechter König gewohnt. Er hat sich etwa einmal verkleidet und ist so unerkannt durch seine Straßen gelaufen, um zu erfahren, wie es um sein Volk steht. Am Abend hat er das Tor von der Stadt hinter sich gelassen und ist an eine Hütte angelaufen, wo so ein fahler Lichtschein in Schnee rausgeleuchtet hat. Er ist ans Feisterli hineingüchseln und sieht am Mann ganz allein an seinem deckten Tisch sitzen, wo gerade das Dankgebet singt. Für Speis und Trank, fürs täglich Brot, wir danken dir, o Gott. Amen. Das verstummt ist, hat der König an die Türe gepöppelt. Er hat gesagt, darf da noch ein Gast eintreten? Gern, hat der Mann gesagt, komm und iss doch mit mir, das langt für beide. Während dem Essen haben sie so dieses und jenes besprochen. Da hat der verkleidete König gefragt, ja, mit was verdienst denn du dein Geld? Was ist dein Handwerk? Ich bin Flickschuster, hat der Mann gesagt. Jeden Morgen nehme ich mein Werkzeugköfferl, gehe in die Stadt rein und die Leute bringen mir ihre Schuhe, die ich dann auf der Straße flicke. So quasi ein Outdoor Mr. Minute. Da hat der König gesagt, ja, aber was, wenn du morgen keine Arbeit mehr bekommst? Morgen, sagt der Flickschuster, morgen. Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass er für mich sorgt. Ich nehme Tag für Tag aus Gottes Hand. Wo der Flickschuster am nächsten Tag in die Stadt gekommen ist, hat er überall gesehen, Flyer angeschlagen. Ist gelesen und hat gesehen, Befehl des Königs. In dieser Woche ist auf den Straßen meiner Stadt jede Flickschusterei verboten. Merkwürdig, hat der Schuster gedacht. Was doch die Könige für seltsame Einfälle haben. Ja, nur so dann werde ich heute halt Wasser tragen. Es braucht immer Leute, die froh sind, wenn man in ein Wasser ins Haus trägt. Am Abend hat er so viel verdient, dass es für zwei Mahlzeiten gelangt hat. Und der König ist wieder zu Gast gekommen, natürlich wieder unerkannt. Und er hat gesagt, ich habe mir schon Sorgen gemacht, als ich da die Flyer gelesen habe. Wie ist es dir denn gelungen, dein Geld zu verdienen heute? Da hat der Schuster von seiner Idee erzählt, dass er halt Wasser hole für die das nicht selber können. Der König sagt, du, aber was, wenn du morgen keine Arbeit findest? Morgen. Ich danke Gott jeden Tag, dass er für mich sorgt. Ich nehme jeden Tag aus seiner Hand. Wo der Schuster am nächsten Tag in die Stadt gekommen ist, um wieder Wasser zu tragen, dass einem Herold entgegenkommen und haben ausgerufen, Befehl des Königs. Wasser tragen dürfen nur solche, die eine Erlaubnis des Königs haben. Merkwürdig, hat der Schuster gedacht. Was doch die Könige für seltsame Ideen haben. Ja, nur so dann. Dann nehme ich meine Axt mit und ich tue Holz hacken für die das nicht mehr selber mögen. Am Abend hat er so viel verdient, dass er die Nacht für zwei zubereiten konnte. Und wieder ist der König vorbeigekommen. Und er hat natürlich wieder die Frage gestellt, ja, aber was, wenn du morgen keine Arbeit findest? Morgen. Ich danke Gott jeden Tag, dass er für mich sorgt. Ich nehme Tag für Tag aus seiner Hand. Am anderen Morgen ist der Flickschuster in die Stadt gekommen. Da ist ihm ein Trupp Soldaten entgegengekommen. Und der Hauptmann hat gesagt, du hast hier eine Axt. Du musst heute im Palasthof vom König wachstehen. Schau, da hast du ein Schwert, deine Axt kannst du daheim lassen. Jetzt hat der Flickschuster den ganzen Tag wachstehen und hat kein müde Rappen verdient. Zu Abend ist er in den Laden und hat zu seinem Krämer gesagt, es tut mir leid, ich konnte heute gar nichts verdienen. Aber ich habe heute Abend einen Gast. Schau, ich gebe dir da das Schwert als Pfand. Gib mir doch bitte etwas, das ich uns nachts zubereiten kann. Als er heimgekommen ist, ist er als erstes in die Werkstatt gegangen und hat dort ein Holzschwert gemacht, so dass sie gut in die Scheide gepasst hat. Der König hat sich gewundert, dass auch an diesem Abend wieder ein Nachbar angestanden ist. Und der Schuster hat ihm alles erzählt und hat dem König ganz verschmitzt das Holzschwert gezeigt. Ja, aber was wird denn morgen sein, wenn der Hauptmann alle Schwerter inspiziert? Morgen. Ich danke Gott jeden Tag, dass er für mich sorgt. Ich nehme Tag für Tag aus seiner Hand. Wo der Schuster am anderen Morgen in den Palasthof hineinkommt, kommt ihm der Hauptmann entgegen, an der Hand einen Gefangenen in Ketten. Das ist ein Mörder, den musst du hinrichten. Das kann ich nicht, hat der Schuster voller Schreck gesagt. Ich kann doch keinen Mensch töten. Doch, du musst, das ist ein Befehl vom König. In der Zwischenzeit hat sich der ganze Palasthof gefüllt mit Neugierigen. Die haben alle bei der Hinrichtung zuschauen. Der Schuster hat lange in die Augen von dem Gefangenen geschaut. Er denkt, ist das wirklich ein Mörder? Und dann hat er sich auf die Knie geworfen und hat mit lauter Stimme gebetet, sodass alle gehört haben, Gott, du König vom Himmel und von der Erde, wenn der Mensch ein Mörder ist, dann mach, dass mein Schwert aus Stahl in der Sonne blitzt. Wenn aber der Mensch kein Mörder ist, dann mach, dass mein Schwert aus Holz ist. Alle haben den Atem angehalten. Und schau da, sein Schwert war aus Holz. Ein gewaltiger Jubel ist ausgebrochen. In diesem Augenblick ist der König die Stegen runtergekommen von seinem Palast und ist schnurstracks auf den Flickschuster zugegangen. Er hat sich zu erkennen gegeben, hat ihn herzlich umarmt und hat gesagt, von heute an sollst du mein Ratgeber sein. So viel zur Geschichte. Mal zum Eingang, wir kommen dann später noch darauf zurück. Jetzt, ich habe meiner Predigt heute den Titel gegeben, Slow Down. Das ist ja so ein Schlagwort, das jetzt in aller Munde ist. Ich habe es in zwei Wörter geschrieben, Slow Down. Und ich habe gemerkt, das hat etwas in mir angerührt. Es ist so wie eine tiefe Sehnsucht wach geworden. Slow down, das wäre doch jetzt das Richtige für die Adventszeit. Mehr Ruhe, mehr Zeit für die Sachen, die einem wichtig sind. Mehr Zeit im Kreis der Familie. Zeit für menschliche Wärme, für längere, tiefere Gespräche. Zeit für Musen, zum Geniessen. Mal einfach nicht von einem Zeitplan diktiert sein. Ich denke, die Sehnsucht ist da in vielen von uns. Aber sind wir ehrlich, die Realität sieht immer ganz anders aus vor Weihnachten. Slow down, das klingt also nach einer vernünftigen Strategie mit oder ohne Covid-19. Es geht mir jetzt auch nicht darum zu debattieren, ob ein Slowdown der richtige Weg ist oder ein Shutdown oder ein Teil-Lockdown oder... Also Hauptsache, wir sind am Schluss nicht down under oder haben keinen Breakdown oder sind sonst irgendwie down oder depressiv. Ich denke, die Frage, die brennt, ist, was können wir tun, dass wir am Ende nicht down sind? Und da gefällt mir einfach der Gedanke von Slowdown. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob das einfach eine idealisierte Vorstellung ist von unserer Wohlstandsgesellschaft. Wer von der Hand ins Maul lebt, wie unser Flickschuster, der träumt nicht von einem Slowdown. Und man sollte nicht vergessen, das betrifft den grössten Teil der Weltbevölkerung. Wer 7 Tage auf der Müllhalde rumwühlt, damit seine Familie etwas im Bauch kriegt, macht sich nur Gedanken zum heutigen Tag. Über den jetzigen Moment, nicht über das, was morgen sein könnte. Und im Vergleich dazu ist meine Sehnsucht nach Slowdown vielleicht fast schon eine Unverschämtheit. Ich habe mich auch gefragt, ob Jesus darauf geachtet hat, dass er sich nicht überpowert oder über seine Kräfte lebt. Und woher er seine Gelassenheit genommen hat, Tag für Tag aus der Hand von Gott zu nehmen. Er hatte ja auch kein fixes Einkommen gehabt, kein Zuhause, kein Gemeindegebäude oder ein Schulungszentrum. Und Jesus hat am Sonntag, am Sabbat, predigt und geheilt, obwohl er das schon die ganze Woche auch gemacht hat. Ja, sollte man jetzt nicht am 7. Tag ruhen, so wie Gott von seinem Wirken geruht hat. Jesus hat ja gesagt, der Sabbat ist den Menschen geschenkt, um runterzufahren. Quasi ein göttlich verordneter Slowdown jede Woche, wo die Juden heutzutage immer noch sehr ernst nehmen. Da wird vorgekocht, damit man am Sabbat nicht in der Küche stehen muss. Habe ich ehrlich gesagt auch etwas entdeckt für mich. Es ist angenehm, wenn man nur etwas in die Mikrowelle schieben muss am Sonntagmittag. Oh, vielleicht müsste man das auch mal für Weihnachten so machen, wer weiß. Der Gedanke, und ich glaube, gewisse wären nicht zufrieden, okay. Der Gedanke hinter diesen Restriktionen, die sich jüdisch Gläubige auferlegen, ist doch, dass sie am Sabbat mehr Zeit für Gott und für die Familie haben. Und wenn wir uns überlegen, bei uns ist wohl eher im Vordergrund, was wir jetzt noch können und Freizeit abspulen am Sonntag. Was wir den Kindern bieten können, was wir unter der Woche nicht bieten können, was wir alles erledigen können, was wir nicht erledigen können. Oder zumindest noch ein Fitnessprogramm abspulen, weil wir ja so wenig Bewegung haben unter der Woche. Es geht mir jetzt nicht darum, um die richtige Art, wie man einen Sabbat feiern oder einen Sonntag einhalten soll. Aber was beinhaltet denn Gottes Angebot an uns, runterzufahren? Und wie können wir das wieder neu entdecken? Jesus scheint ganz eine gute Mischung gefunden zu haben. Nach dem Willen von seinem Vater ist er wirklich für die Menschen da gewesen. Für das ist er in die Welt gekommen. Das ist seine Mission und sein Ruf gewesen. Aber er hat sich auch immer wieder Auszeiten gesucht. Ganz früh am Morgen oder sogar die Nacht durch. Und er hat auch seinen engsten Jünger genommen und ist mit an einen ganz einsamen Ort gegangen, um sie zu lehren, wie sie mit dem Trubel umgehen sollen und wie sie davon wieder runterfahren können und wie sie beim Vater aufdanken können. Es war nicht die Not der Menschen, die Jesus angetrieben hat. Er ist im Fahrplan von seinem himmlischen Vater gelaufen. Das war sein Geheimnis. In der völligen Abhängigkeit von seinem Vater. Finanziell, auch irgendwo emotional, von seiner psychischen und körperlichen Verfassung. Und das ist so geblieben bis zu seinem Leiden am Kreuz. Bis zu dem Moment, wo er ausgerufen hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In Matthäus 4,4 hat Jesus seine Zuhörer gelehrt, Es steht in der Heiligen Schrift, das ist schon das Schriftwort aus dem Alten Testament, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Das hat Jesus zu Beginn von seinem Wirken, von seinem Dienst verstanden, nachdem er 40 Tage mit Fasten und Beten in der Wüste verbracht hat. Nach dieser Zeit hat er gewusst, Brot, finanzielle Sicherheit, emotionales Wohlergehen, das ist nicht das Wichtigste. Mich erhaltet und ernährt, mich stärkt, was Gott zu mir sagt. Und Gott hat zugesagt, für seine Kinder sorgen, für seinen Sohn sorgen, aber auch für seine Kinder sorgen. Und Gott hat zugesagt, dass er immer da wird sein. Und ich wünsche mir, dass wir heute etwas von dieser Zuversicht und von dieser inneren Gelassenheit in uns aufnehmen können. Diese weise Gelassenheit finden wir auch bei Josef und Maria. Gott hat sie auserwählt, seinen eigenen Sohn grosszuziehen, gerade weil sie so vertrauensvoll einfach dem Ruf gefolgt sind. Wie viele Fragen und Einwände hätten die beiden können haben? Und wie viele triftige Gründe, warum das jetzt überhaupt nicht ihnen passt? Wie viele Sorgen hätte Maria können umtreiben? Doch sie hat dieser Botschaft vom Himmel vertraut und hat einfach gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das, was Gott zugesagt hat. Und dann hat sie die Abgeschiedenheit in den Bergen von Judäa gesucht. Bei ihrer Tante Elisabeth, die auch ein Kind in sich getragen hat. Ein weiteres Wunder vom Himmel. Sie hat gespürt, jetzt muss ich mich aus allem rausnehmen. Jetzt ist ein Slowdown angesagt. Eine Konzentration auf das, was Gott mir zugesprochen hat. Andere Stimmen und gut gemeinte Ratschläge, die dürfen mich jetzt nicht irritieren und ablenken. Und sie hat das wertende neue Leben in sich abgeschirmt. Sie hat gewusst, es soll von Liebe und Vorfreude umgeben sein. Nicht von Tratsch und Sorgen. Auch die Josef hat sich blau und grün können ärgern, dass Maria schwanger ist von einem anderen. Er hat sich wütend können rächen. Sie war ihm schliesslich fest versprochen gewesen. Doch der Mann hat so einen sanftmütigen Charakter gehabt. Und er hat innerlich beschlossen, dass er Maria stillschweigend wird entlassen. Er hat ihr kein Problem machen. Er hat seinen Frust nicht rausgeposaunt. Seine Liebe und Wertschätzung ist so weit gegangen, dass er sich vorgenommen hat, das ganz stillschweigend zu machen. Und erst nachdem er das beschlossen hat, ist ein Engel im Traum erschienen. Der hat gesagt, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Der Josef hat da, was der Engel gesagt hat, Punkt. Kein langes Verhandeln, kein Verteidigen, keine Opferhaltung. Es ist nicht um seine seelische Befindlichkeit gegangen. Er hat da, was der Engel gesagt hat. Und damit hat er auch den Konflikt gelöst, in dem Maria als unverheiratet Schwangere gesteckt ist. Ich habe vor anderen in anderen Jahren darüber geredet, wie gross ich die Haltung finde und was für eine Reife da dahinter sichtbar ist. Auch eine göttliche Weisheit. Ein Vertrauen, dass Gott es gut machen wird, wenn er etwas initiiert. Jetzt kann man ja schon sagen, also gut, wenn bei mir ein Engel würde in die Bude stehen und mir die Botschaft würde sagen, dann würde ich auch sofort alles machen, kommentarlos. Ich meine, hat ja schon eine gewisse Autorität. Und Gott müsste vielleicht halt auch mal so deutlich mit mir reden, dann würde ich es schon machen. Aber Josef war auch schon sanftmütig, bevor ihm der Engel die Erklärung gegeben hat. Und er war schon wohlwollend, bevor sich die unbequeme Lage aufgeklärt hat. Und Josef war bereit, das Anliegen von Gott zu erfüllen, bis in die letzte Konsequenz. Mit allen Pflichten, mit aller Verantwortung. Egal mit welchen Gefühlen innerlich und mit welchen offenen Fragen. Er hat der Zusage von Gott vertraut, dass Immanuel, Gott mit uns, geboren wird. Und auch mit ihm wird sie und Maria. Der Immanuel ist auch für dich und für mich in diese Welt hineingekommen. Er hat den Himmel und die Herrlichkeit von Gott verlassen, damit wir lernen können, was es heisst, zu vertrauen, dass Gott immer, immer mit uns ist. Kannst du das tief in deinem Herz in dir aufnehmen? Dass Gott mit dir ist in allem, in all deinen Herausforderungen, in all deinen Fragen, in allen offenen Situationen, auch dort, wo du anstehst. Gott ist mit dir. Slow down, unsere Sorgen und Ängste abschrauben. Unsere Hektik, unseren Aktivismus runterfahren und unsere überbordenden Emotionen abkühlen lassen. All das ist nicht so einfach. Das eingeübte Programm, das spult sich einmal einfach ab in uns, ganz automatisch. Wie können wir dahin gelangen, Tag für Tag aus der Hand von Gott zu nehmen? Schritt für Schritt anzugehen, auch wenn wir den übernächsten Schritt noch nicht kennen. Wie klingt es uns, Unsicheres und Unbekanntes ohne Angst anzugehen? Im Vertrauen darauf, dass Gott schon eine Lösung im Ärmel hat, wenn man nur noch ein Holzschwert drin hat. Im Vertrauen darauf, dass Jesus mit uns ist in allem. Ich habe dieser heutigen Predigt einen Untertitel gegeben, haben Sie vorher gesehen. Slow down oder von der Gnade der Gelassenheit. Ich glaube, die göttliche Gelassenheit ist wie ein Geschenk von Gott. Eine Gnade. Und jetzt können wir versuchen, uns die Gelassenheit anzutrainieren. Das boomt ja sehr. Die einen machen es mit Yoga, die anderen mit Achtsamkeitstraining oder sie können den Jakobsweg pilgern. Das ist alles nicht falsch. Aber am Ende bleibt die Gelassenheit irgendwo ein Geschenk, das wir überkommen, wenn wir uns das Vertrauen auf den Immanuel setzen. Maria wird im Lobgesang von Zacharias als die Begnadete gepriesen, weil sie Gottes Ruf angenommen hat und gesagt hat, mir geschehe nach deinem Willen, nach dem, was du gesagt hast. Ich gebe mich dir ganz hin, ich gehöre dir vollkommen und ich vertraue dir. So gelangt man zur wahren Gnade von der Gelassenheit. Mit einer völligen Hingabe und mit einem völligen Vertrauen. Es gibt das berühmte Gebet, das bei den anonymen Alkoholikern zum Leitspruch geworden ist. Ich finde das sehr ein weises Gebet und ich habe dann mal nach dem Ursprung gegoogelt und es ist gar nicht so sicher, wenn man das zuschreiben kann. Die meisten denken, das kommt von Reinhold Niebuhr. Und ist wahrscheinlich kurz vor oder während dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Im Original von dieser Formulierung heisst es am Anfang allerdings etwas anders. Und das hat bei mir etwas ins Denken gebracht. Ihr kennt das Gebet sicher, aber das heisst original: Gott, gib mir nicht die Gelassenheit, sondern gib mir die Gnade der Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die man nicht ändern kann. Gnade von der Gelassenheit. Wäre das ein guter Weihnachtswunsch? Das Geschenk von der Gelassenheit zu entdecken, die Gnade von der Gelassenheit zu finden. Da ist so viel Weisheit drin in dem Gebet. Ich möchte es mal betend lesen. Gott, gib mir die Gnade der Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben. Einen Moment nach dem anderen zu genießen. Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat. Und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe. So dass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten für immer überglücklich. Amen. Amen. Ich glaube, die Weisheit hat unsere Flickschwester am Ende zum Ratgeber vom König gemacht. Er hat die Gnade gehabt, anzunehmen, was man nicht hat können ändern. Und hat den Mut gehabt, Sachen zu ändern, jeden Tag wieder neu. Und er hat das können unterscheiden und mit Weisheit agieren. Er hat sich auch vom König können verraten fühlen. Und er hat am zweiten oder dritten Tag so einen Zorn können haben auf den doofen König, der ihm alle Einkünfte verbaut, dass er verbittert können aufgeben. Er hat sich als Opfer können verkrüchen, völlig down. Doch der Flickschuster hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt, seinen himmlischen König. Nicht auf einen irdischen König. Und er hat Gott gedankt für seine Versorgung Tag für Tag. In der gleichen Gelassenheit, mit der Jesus seine Versorgung und seinen Schutz täglich aus Gottes Hand genommen hat. Ich habe einen spannenden Vers entdeckt im Prediger 10, Vers 4. Könnte auch ein Rat sein für uns. Wenn des Herrschers Zorn wider dich ergeht, das ist nach Luther, so verlass deine Städte nicht. Denn Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Oder unsere neueren Übersetzung: Wenn dein Vorgesetzter zornig auf dich ist, verlass deinen Platz nicht übereilt. Bleib gelassen. Dadurch vermeidest du große Fehler. Die Gelassenheit und das tiefe Vertrauen, dass Gott für den morgigen Tag sorgen wird, haben dem Flickschuster aus seiner speziellen Situation geholfen. Er war dabei sehr kreativ. Er hat viel Lebensweisheit hineingebracht. Und wisst ihr, was mir durch den Kopf ist? Ich glaube, die Leute, die das Leben lang von der Hand ins Maul leben, die haben die Gnade von der Gelassenheit bereits entdeckt. Die sind prägt so. Und es sind wir, die immer alles haben, die das neu lernen müssen. So hat der Flickschuster die quasi Prüfung bestanden. Und der König hat am Schluss erkannt, was für einen demütigen und weisen Mann er in dem einfachen Schuster gefunden hat. Etwas ganz Normales. So wie Maria ganz ein einfaches Mädchen war. Und sein neuer Freund war besser als alle vorherigen Ratgeber. Weil sein neuer Freund auf Gott vertraut hat. Wenn wir zusammen um die Gnade von der Gelassenheit beten. Dass Gott uns das schenkt und dass wir das entdecken. Vielleicht sogar auch durch gewisse Prüfungen durch entdecken. Weil wir sonst gar nicht daran können wachsen können. Wir könnten doch zusammen aufstehen und ich glaube, sprechen dürfen wir noch miteinander, auch wenn wir zusammen nicht singen dürfen. Lasst uns das Gebet miteinander nochmal lesen. bevor wir dann miteinander, wenn die Abend mal geben, dann möchte ich dir dann übergeben, Josua. Gott, gib mir die Gnade der Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben. Einen Moment nach dem anderen zu genießen. Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe, so dass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten für immer überglücklich. Amen. Vater, wir bitten darum, dass du uns in deine Schule nimmst, so wie du Jesus gelehrt hast, so wie du Maria und Josef gelehrt hast. Danke auch für die Begegnung jetzt im Abendmahl. Danke, dass du mit uns bist in allen Herausforderungen. Dass es nichts gibt, was dir zu gross oder zu vertrackt ist. Nichts, wo du nicht kannst, eine gute Wendung hineinbringen kannst. Nach deinem Willen. Wenn du uns dir neu hingeben, Vater. Und das auch du im Ausdruck vom Abendmahl, wo wir feiern, wie du dich hingegeben hast, Jesus. Völlig aus Liebe zu uns. Danke, Jesus. Herr, bestärkt in den Herzen, dass du da bist, auch in der Lobpreiszeit. Komm du mit deiner Gegenwart. Danke, Jesus.